Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM. Gleiche Welle, gleiche Stelle, gleiche Uhrzeit. Und hier sind auch heute, ja, obwohl eigentlich Feiertag ist on air, wir sind selbstverständlich wieder mit einem spannenden Programm hier. Und wir sprechen eine Stunde über das Museum Brot und Kunst. Und dazu ist die Leiterin, die Museumsdirektorin des Museums bei mir. Und das ist die Frau Dr. Isabel Kreschert. Frau Dr. Kreschert, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Nach 2 Jahren, das ist schon wieder 2 Jahre her, dass wir das letzte Mal hier über das Museum und über die damals Sonderausstellung gesprochen haben, sprechen wir heute über das Museum, das am 4. Juli seine Wiedereröffnung feiert. Aber ich würde sagen, da kommen wir gleich drauf. Zunächst machen wir wieder mal, würde ich vorschlagen, kurze Vorstellrunde von Dr. Kreschert, damit die Hörer wissen, wer sie sind, wieso quasi, naja, ihre Vita ist, wieso einfach das Ganze drumherum ist, wie sie damit, ja, seit wann sie da sind und, damit die Hörer ein klein bisschen mehr über sie auch wissen.
Gut, ich mache es mal einigermaßen kurz. Ich habe studiert, vor allem Kunstgeschichte und dann nebenbei noch Romanistik, Pädagogik und Theologie und habe dann an verschiedenen Museen gearbeitet. Zunächst in Dresden, staatliche Kunstsammlungen, dann bin ich nach Stuttgart gegangen, an das Kunstmuseum, von dort nach Baden-Baden ans Museum Frieda Burda. Und dann hatte ich Lust, mal was ganz anderes zu machen und bin in die Kulturverwaltung gegangen als Kulturamtsleiterin in Pforzheim, habe 9 Jahre dort gearbeitet, weil mich es auch sehr interessiert hat, wie funktioniert so ein Organismus Stadt, was kann man mit Kultur in so einer Stadt bewegen und verändern. Und danach wollte ich aber wirklich gerne zurück ins Museum, weil es dann doch nochmal was anderes ist, wirklich auch selber kulturschaffend zu sein. Und da ich schon im Stiftungsrat war des jetzigen Museums Brot und Kunst, war die Frage dann an mich, ob ich mir vorstellen könnte, die Direktion zu übernehmen, weil ein Direktor oder Direktorin gesucht wurde. Und dann habe ich gesagt, das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ja, für mich war auch gleich klar, wir müssen das Museum ein bisschen modernisieren. Es ist ein unglaublich tolles Thema, es ist eine tolle Sammlung, die wir haben, aber es bleibt in der Ausstellung ein bisschen unter seinem Potenzial. Und der Stiftungsrat, also das Museum wird von einer Stiftung ja getragen, die Vater und Sohn Eisenen Stiftung, der Stiftungsrat hat das genauso gesehen und so bin ich vor 4 Jahren nach Ulm gekommen als Direktorin dieses Museums mit dem Auftrag, die Dauerausstellung zu erneuern. Und das heißt, ja, mein Team und ich grüße meine Kolleginnen und Kollegen jetzt ganz herzlich an dieser Stelle. Wir haben die letzten 3,5 Jahre auf die Eröffnung des neuen Museums hingearbeitet, die jetzt am 4. Juli stattfinden wird.
Also ziemlich zeitlich in der Nähe und insofern ein Termin, wo sich vielleicht jeder jetzt einfach mal als Kreuzchen auf dem Kalender machen kann. Ich würde vorschlagen, wir sagen auch ganz kurz die Webseite des Museums, damit diejenigen, die uns zuhören und nebenbei vielleicht am Computer sitzen, auch gleich mal einen Blick drauf werfen können. Sollen wir die Adresse, die Webadresse kurz sagen?
Ja, www.museumbrotundkunst, alles in einem Wort.de.
Genau, und da kann man schon mal alles Wichtige dann, was wir auch wahrscheinlich gleich erklären, aber auch schon ein bisschen visualisiert sehen und eben auch nochmal einen Termin mit der Wiedereröffnung nachlesen. Also da findet man auf jeden Fall alles. Ja, also ich glaube, wir sollten vielleicht mal noch einen kleinen zeitlichen Rückblick geben. Also viele in Ulm kennen dieses ja einzigartige, glaube ich, einzigartige Museum noch unter dem Namen Brotmuseum. Zunächst mal, ich glaube, ein Museum in dieser Art, als Brotmuseum und jetzt eben Museum Brot und Kunst, ist ja doch ziemlich einzigartig. Ich kenne jetzt also zumindest im näheren Umfeld kein vergleichbares Museum, Frau Dr. Kreschert.
Ja, also es ist tatsächlich, ich würde sogar sagen, es ist das einzige Museum, was auch ich kenne, das jetzt genau so ausgerichtet ist, wie wir das sind. Also das einen stark kulturellen Fokus hat. Es gibt natürlich eine Reihe von, so ich sage jetzt mal, Bäckereimuseen, die einfach einen Schwerpunkt haben auf Tradition oder auf wie entsteht ein Brot oder auch das Alimentarium in der Schweiz, wo es um Ernährung und unter so biologisch-ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten geht. Das ist aber nicht unser Schwerpunkt. Das Besondere bei uns im Museum ist, dass wir tatsächlich eine sehr große, breite Sammlung haben und der Schwerpunkt unserer Sammlung, das Wertvollste an der Sammlung sind ganz tolle und wertvolle Kunstwerke von Picasso, Bruegel, Beckmann, Dalí, um einfach nur mal einige Namen zu nennen. Also das ist wirklich hochkarätig und das macht uns wirklich zu etwas Besonderem, dass wir diese Kunst haben, aber auch diese besondere Thematik Brot und Ernährung.
Ja, für alle, die es nicht so genau wissen, vielleicht sagen wir auch noch, wo man das Museum antrifft, wo es eigentlich lokalisiert ist oder wo es eigentlich drin, in welchem Gebäude es zu finden ist.
Das Museum ist mitten in der Stadt, im Salzstadel, so heißt das Gebäude, in der Salzstadelgasse 10. Also nur 5 Minuten vom Münsterplatz entfernt.
Und quasi ein Katzensprung vom Parkhaus und auch ein Katzensprung vom Radio hier weg. Das heißt, von uns aus, ich glaube, das ist mit die nächstliegende Institution, städtische Salz überhaupt hier in der Nähe des Radio. Gut, also für alle, die noch nicht da waren, können sich zumindest dann auch vorstellen oder wissen, denke ich, wo es dann ist. Also auf jeden Fall ein sehr einzigartiges Museum. Sie haben schon gesagt, da gab es die Eisenen-Stiftung, die das dann irgendwann mal begründet hat. Vielleicht geben wir da noch kurz so einen Rückblick, wie wann das genau entstanden ist und wie einfach dort die Entstehung war und die verschiedenen Etappen, wie gesagt, in Ulm noch bekannt als Brotmuseum, dann glaube ich als Museum für Brotkultur oder irgendwie hieß es dann.
Ja, genau.
Und, also verschiedene Etappen wahrscheinlich damit auch für die verschiedenen Meilensteine und verschiedene Epochen einfach.
Ja, das Museum gibt es seit 1955, hieß damals eben Deutsches Brotmuseum und ist auch noch ein bisschen unter einem anderen Fokus gegründet worden. Da ging es viel um Handwerk, um Handwerksgerät, was der Vater Eiselin, der Willi Eiselin, gesammelt hat. Und er hatte so die Vorstellung, das Thema Brot ist so wichtig, so existenziell für die Menschheit. Das möchte er gerne zum Thema eines Museums machen. Und er hat sich damit beschäftigt, ganz intensiv. Er kommt auch beruflich, hat er zu tun mit Backen und Brot. Er hat nämlich die Backmittelfirma Ulmer Spatz gegründet, die uns jetzt wiederum auch ein bisschen gefördert hat. Und dann später hat sein Sohn Hermann Eiselin das Museum weitergeführt und ausgebaut und nochmal viel wichtiger gemacht. Er ist auch verantwortlich dafür, dass eben sehr viel Kunst angekauft worden ist. Und er hat dann entschieden vor 27 Jahren, dass das Museum vom Galgenberg, wo es ursprünglich war, hier in den Salzstadel einzieht. Und dann erschien vor allem ihm und dem Stiftungsrat der Name Brotmuseum nicht mehr passend, weil man betonen wollte, es geht doch nicht eigentlich um Brot und in erster Linie, sondern es geht doch auch mindestens wenn nicht sogar hauptsächlich um Kultur. Und daher kommt dann dieser, ich denke, ein bisschen unglücklicher Name, Museum der Brotkultur, der, ja, den wir jetzt wieder abgelegt haben und uns umbenannt haben in Museum Brot und Kunst und mit und Untertitel Forum Welternährung. Mhm. Ja, warum haben wir das getan? Museum der Brotkultur hatte einfach mehrere Nachteile. Erstmal ist es ein ziemlich langer und ein bisschen komplizierter Titel. Dann haben wir festgestellt, dass ganz viele Menschen unter Brotkultur sich gar nichts vorstellen können. Und diejenigen dann, die sich etwas vorstellen können, verbinden meistens etwas, was nicht unsere Intention war, nämlich Brotkultur so im Sinne von Vielfalt der Brotauswahl im Bäckerladen. Und das ist ja jetzt nicht unser Schwerpunkt.
Also der künstlerische Aspekt ist da gar nicht zum Tragen gekommen.
Genau.
Und die Kultur hat man dann mit dem Brot und wie Sie sagen, mit der Vielfalt, Sortenvielfalt und Angebot dann verwechselt, aber der künstlerische Ausdruck ist nicht zur Geltung gekommen.
Das ist einfach nicht klar geworden in dem Namen. Und er war mir auch zu kompliziert. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten gerne einen anderen Namen. Und es waren dann mehrere im Rennen, die ist gar nicht so einfach, haben wir festgestellt, ja, diese verschiedenen Themen unter einen Hut zu kriegen und einen Namen zu finden, der deutlich macht, es geht um Brot, aber es geht auch noch um mehr als um Brot. Es geht um Ernährung, um Welternährung, es geht aber auch um Kunst und die kulturelle Reflexion der Ernährung in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. So, und wie kriegt man das alles in einen Namen rein, der aber gleichzeitig natürlich nicht kompliziert sein soll. Er soll auch nicht so wahnsinnig lang sein, sondern er soll griffig sein. Ja, und dann haben wir es uns letztlich ganz einfach gemacht, denn in der neuen Dauerausstellung gibt es zwei Sphären, die ineinander verschränkt sind, die aber einfach zwei Dimensionen sind. Und das ist einmal die Dimension Brot und Nahrung und das ist dann zum Zweiten die Dimension der Kunst, die auch würdiger als bisher zur Geltung kommen soll. Und so haben wir gesagt, das sind die beiden Säulen, die Grundpfeiler des Museums Brot und Kunst. Und dann geht es auch noch um Welternährung, also wenn man das Thema Brot weiterdenkt, dann kommt man ja zu Ernährungsfragen, man kommt aber auch zu Ressourcenfragen, man kommt zu dieser Frage, wie geht das weiter, wie kann Ernährung meinetwegen 2050 aussehen, wenn 10 Milliarden Menschen auf der Welt leben, wenn sich die Bedingungen für Landwirtschaft möglicherweise verändert haben. Das sind ja ganz, ganz vitale Fragen, die uns auch aktuell stark beschäftigen. Also das sind die Themen und deshalb Brot und Kunst und Forum Welternährung. Das gibt auch nochmal so eine globalere Perspektive dann mit.
Ja, also insofern die Namensänderung ab jetzt dem 5. dann gültig und dann ab da auf allen Unterlagen und auf allen Prospekten. Genau. Und ich glaube, das Schild irgendwo da vorne stand immer noch Brotmuseum, muss auch mal gewendet wechseln. Dann so irgendwo bei der Einfahrt stand lange Zeit meines Rams Brotmuseum und gedacht, das heißt doch schon gar nicht mehr so.
wir sind dabei, jetzt nach und nach alle Schilder auch im Stadtraum zu aktualisieren. Ich glaube, die meisten sind auch schon umgesetzt. Alles andere wird dann in den nächsten Wochen kommen. An der Fassade des Salzstadels, da haben wir natürlich jetzt schon den neuen Namenszug, Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung. Und das kann man eben jetzt auch schon am Gebäude sehen.
Und die Spannung steigt auf jeden Fall bei Ihnen und bei den Mitarbeitern, wenn es dann am 4. wieder losgeht.
Ja.
Vielleicht geben wir da noch einen kurzen Überblick, wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Museum, wie viele betreuen dort die Gegenstände, wie viele sind vielleicht dann mit den Finanzen oder an der Kasse beschäftigt. Also wie ist das A so strukturiert und B, wie viele Menschen arbeiten denn da überhaupt?
Es arbeiten insgesamt 8 Menschen im Büro und Technik. Nicht mit eingerechnet ist jetzt Aufsicht, Kasse, Reinigungspersonal, weil das ist dann immer verzerrt so ein bisschen die Zahlen und die Statistik. Ja, das heißt, wir sind ein vom Personal her auf jeden Fall ein kleines Museum. Ist alles sehr überschaubar. Wir haben ein Sekretariat, wir haben eine Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wir haben eine Mitarbeiterin für Vermittlungsarbeit. Das ist ein Thema, das auch immer wichtiger wird. Wir haben einen Sammlungskurator, dann natürlich eine Mitarbeiterin für die ganzen Finanzen und Buchhaltung und ja, ein Techniker und eine Person, die die Kassendamen, es sind nur Damen, einteilt.
Ah ja, also ein kleines, aber aktives Team. Vielleicht können wir das dazu auch sagen. Sie hatten vorher schon in der Vorbesprechung gesagt, Praktika gibt es auch. Also Praktikanten haben Sie bei Gelegenheit auch. Und wenn der eine oder andere sich vielleicht für Praktikum interessiert, da kann man bei Ihnen auch anfragen. Das geht auch.
Ja, wir haben auch immer wieder Praktikanten. Wir haben auch eine Reihe von Anfragen und nehmen auch gern Praktikanten. Solange es nicht nur eine Woche oder so zwei Wochen, das ist ein bisschen kurz, denn dann haben, glaube ich, beide Seiten nicht sehr viel davon. Aber wenn es ein bisschen länger ist, dann ist das toll. Und bis jetzt haben wir auch immer sehr positive Rückmeldungen bekommen, weil die Praktikanten eben, weil das Haus so klein ist, weil das Team so klein ist, eben in alle Bereiche reingucken, ganz nah dran sind an den Museumsobjekten, auch an den Besuchern oder an den Gruppen, für die Vermittlungsarbeit konzipiert und realisiert wird. Also da kann man wirklich hinter die Kulissen gucken und innerhalb relativ kurzer Zeit einfach mal sehen, wie funktioniert so ein Museum eigentlich.
Ja, vielleicht, dass wir noch zur Fläche ein bisschen einen Überblick geben. Also das ist das Gebäude hier nicht allzu weit weg von uns. Das sind ja, glaube ich, zwei oder drei Stockwerke. Also von der Fläche, also dreimal übereinander, glaube ich, ungefähr die gleiche Fläche.
Es ist sogar noch ein bisschen mehr. Also wir haben das im Erdgeschoss, haben wir Empfang und Sonderausstellungsfläche und darüber zwei Geschosse für die Dauerausstellung. Und darüber gibt es noch das dritte Obergeschoss, wo wir künftig eine Medieninstallation zu Themen der Welternährung zeigen können. So, und darüber gibt es noch drei Geschosse, die wir aber nicht mit erschlossen haben. Aha. Die kann man nur am Tag des offenen Denkmals besichtigen.
Mhm. Und da stehen da versteckte Schätze noch?
Da stehen, ehrlich gesagt, überhaupt keine versteckten Schätze. Die drei Geschosse sind nicht mit ausgebaut.
Ja.
Einfach aus Kostengründen in erster Linie. Das Haus ist aber auch ohnehin so für unsere Zwecke groß genug. Mhm. Aber es ist natürlich unheimlich charmant, da mal drauf gehen zu können, bis nach oben. Man hat einen unvergleichlich tollen Blick aufs Münster und überhaupt über die Stadt. Also das lohnt sich tatsächlich am Tag des offenen Denkmals mal vorbeizukommen. Und dann kann man da hochgehen und auch Geschichten über das Haus hören.
Das Haus ist ja auch schon sehr alt. Aus welchem Jahrhundert ist denn das?
Das 16. Haus ist aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert.
Ja.
Also das heißt, es ist tatsächlich sehr alt. Es steht unter Denkmalschutz. Mhm. Und es ist natürlich nicht als Museum gebaut, sondern Salzstadel, der Name sagt das schon, Stadel ist ein Speicherbau, also als Speicher ist es gebaut worden und zwar als Getreidespeicher ursprünglich, also Salzstadel führt so ein bisschen auf die falsche Fährte, es ist zwar auch Salz dann später gelagert worden, aber eigentlich ist es ein Getreidespeicher gewesen ursprünglich und damit sind wir ja auch direkt bei unserem Thema.
Prädestiniert dafür.
Ja. Das Haus ist tatsächlich sehr charmant. Es ist, es hat einen ganz starken Eigencharakter. Ist sehr präsent. Es hat eine beeindruckende Holzdecke und eben im Erdgeschoss eine tolle Gewölbedecke. Das war auch eins unserer Anliegen jetzt beim Umbau, das Gebäude nochmal besser zur Geltung zu bringen.
Ich würde sagen, genau über die Veränderung, die es jetzt beim Umbau gegeben hat und was uns jetzt eben in der, oder Sie eben jetzt in der Dauerausstellung neu gemacht haben, was sich geändert hat, machen wir gleich nach der nächsten Musik. Einen Punkt wollte ich noch kurz ergänzen. Auch das Radio sitzt an ebenso altem Gebäude hier, der Büchsenstadel. Die Büchsen sind wohl Waffen. Früher haben hier wahrscheinlich die Waffen drin gelegen. Ja. Es durfte etwa die gleiche Zeitspanne sein, also wahrscheinlich eben die damals städtischen Gebäude, dort Brot, hier die Waffen und weiß der Kuckuck, was sonst noch irgendwo gelagert war. Also von daher sind sich die zwei Gebäude wahrscheinlich historisch auf jeden Fall schon relativ ähnlich oder haben eine etwa gleich lange Geschichte.
Genau.
So, wir spielen Musik. Ich habe rausgesucht die Band Exile und der Titel heißt Come On Over und wir sind dann wieder zurück in 3 Minuten ungefähr. Bis denn.
Mein Name ist Isabel Kraschat, ich bin Direktorin des Museums Brot und Kunst in Ulm und Sie hören den tollen Sender Radio Free FM.
Ja, super, sowas, super. Und wir sprechen also über das Museum, wir sprechen über die Ausstellung, über die neue Dauerausstellung, die ab dem 5. Juli hier besichtigbar ist im Salzstadel. Und jetzt wollen wir natürlich darüber sprechen, Frau Dr. Kreschert, was hat sich denn mit dem Umbau alles verändert? Sind jetzt lauter neue Dinge drin? Ist alles was Altes irgendwo rausgeflogen? Ich vermute mal, dass nein. Wahrscheinlich vieles umgestaltet, aber doch wahrscheinlich das eine oder andere auch neu. Berichten Sie mal, was man ab dem 5. Juli oder beziehungsweise ab der Eröffnung, am 4. Wiedereröffnung, denn dann alles anschauen kann, wie es dann jetzt künftig im Museum Brot und Kunst zu Ihnen ausschaut.
Ja, also gleich geblieben sind zunächst mal 2 ganz wichtige Dinge. Das Gebäude ist das gleiche und es steht noch und gleich geblieben ist natürlich die Sammlung. Also die Sammlung, die wir zeigen, ist im Prinzip, sind ein paar Dinge hinzugekommen, aber im Prinzip die gleiche. Also wird man natürlich auch ganz viele Bekannte dann im Museum wieder treffen können. Was sich verändert hat, ist einmal der Umgang mit dem Gebäude. Es war ja, Sie werden sich erinnern, so gestaltet, dass die Fenster im Prinzip alle zugebaut waren, weil man irgendwohin ja Wände stellen musste, um Kunstwerke aufzuhängen oder überhaupt um etwas zeigen zu können. Und die Wände, die haben wir alle weggenommen, sodass wir Fenster sehen können. Man kann rausgucken, also man hat den Bezug zur Stadt, man hat auch Tageslicht im Museum. Das ist eine ganz wesentliche Veränderung, auch für das Gefühl, im Museum zu sein. Und wir haben, was die Räumlichkeit angeht, wir haben ganz mutig einige Farben gewählt. Das Treppenhaus, das ist jetzt rot geworden und die Böden, die Holzböden sind im ersten und zweiten Obergeschoss grün und im dritten Obergeschoss rubinrot. Sieht ganz toll aus. Wir haben das gemacht, um einfach eine gewisse Frische in das Haus einziehen zu lassen. Und und dann haben wir natürlich auch wieder Wände aufgestellt und die sind aber in der Raummitte jeweils, sodass man eben ein anderes Raumgefühl hat. Man kann, wenn man reinkommt in ein Geschoss, bis zum Ende des Geschosses gucken. So, und an den Wänden in der Raummitte haben wir die Kunstwerke gehängt. Das heißt, wir trennen jetzt die Sphäre der Kunstwerke und die Sphäre der Themen. Wir haben 19 Themen identifiziert, über 2 Geschosse werden die entfaltet, die rund um Brot und Ernährung bis hin zu globalen Fragen sich näher anschauen. Das fängt an natürlich mit dem Thema Brot. Was ist daran überhaupt interessant? Und es ist, wenn man genauer hinguckt, ist es einfach schon in diesem Lebensmittel, in diesem Objekt, es steckt ganz viel Spannendes drin. Denn auf der einen Seite ist Brot etwas, was jeder kennt, was jeder machen kann. Es ist was ganz Einfaches, man braucht nur ein paar Zutaten. Also seit Tausenden von Jahren gibt es das. Und auf der anderen Seite ist Brot eben etwas, was anschlussfähig ist für Religionen, was in transzendente Dimensionen reinragt, zum Beispiel im christlichen Abendmahl, aber auch in anderen Religionen. Und warum ist das so? Ich denke, weil Brot eine der frühesten Erfindungen der Menschheit ist. Brot ist nämlich eine Verwandlung aus Körnern und Wasser im Prinzip. bisschen Hefe kommt aus der Luft, ein bisschen Salz kann man reintun, wird etwas komplett anderes. Ein Produkt, ein Brot, dem kann man nicht ansehen, woraus es gemacht ist. Und man kann es auch nicht riechen und man kann es wahrscheinlich auch nicht wirklich schmecken. Es ist was ganz anderes geworden. Also es ist eine Verwandlung und deshalb ist es auch sehr, sehr spannend. Und dafür letztlich haben Menschen vor vielen, vielen Jahren, Jahrtausenden, ihre Lebensweise verändert und sind von Jägern und Sammlern zu sesshaften Menschen geworden, zu Bauern, die Getreide angebaut haben und Brot gegessen haben.
Das finde ich dann nochmal gerade Nachfrage. Ist das dann tatsächlich das erste Gut, was dann eben als Speise zubereitet wurde und eben nicht aus der Jagd, also nicht vom Fischen oder eben aus tierischer Produktion stammt, sondern wo die Menschen sich erstmals quasi im Sinne von Kochen, im Sinne von etwas Umformen hingesetzt haben und aus Zutaten etwas geschaffen haben, was man essen kann? Ist das sozusagen wirklich die erste zubereitete Mahlzeit.
Man hat natürlich auch Fleisch zubereitet, man hat es natürlich gekocht, man hat es gewürzt wahrscheinlich und so weiter. Aber Brot ist nochmal was anderes, weil es eine Verwandlung ist. Und das ist tatsächlich interessant.
Und es kennen auch alle Kulturen, ist Brot überall oder gibt es auch Kulturen, die jetzt Brot meiden, irgendwo, was weiß ich, im Amazonas, irgendwelche speziellen Völker, die vielleicht nur jagen, die dann nur die Tiere irgendwo essen oder...
Getreide gibt es auf der ganzen Welt. Alle sesshaften Kulturen essen Getreide als Grundnahrungsmittel, aber das ist nicht immer Brot, sondern das kann auch Reis sein oder Mais. Ne? Ja. Es gibt die Reiskulturen in Asien, die Maiskulturen in Südamerika. Aber inzwischen ist das ja alles globalisiert. Also das ist so das erste Thema, Brot, Getreide, auch Hefe. Denn Hefe ist ja das spannende Element, was lebendig ist, erstaunlicherweise. Das wusste man bis ins 19. Jahrhundert nicht. Und was eben das Brot eben so locker und so wunderbar macht, so dass die ersten Brote wirklich etwas Besonderes waren. Und das hat man auch nicht jeden Tag gegessen, sondern das war im Rahmen eines Festes oder im Rahmen des Kultus. Dafür wurde das zubereitet.
Das heißt, ein Brot, wie wir es heute kennen, aus diesen Zutaten, inklusive dann eben Triebmittel oder eben dann, was eben ja alles heute so reingebracht oder reinverarbeitet wird, das gibt es noch nicht bis in Urzeiten, sondern erst seit einigen Jahrhunderten. Also die Hefe, die Sie zum Beispiel gerade genannt haben, ist dann, also Brot, wie wir es heute beim Bäcker kaufen können, gibt es seit Hunderten von Jahren dann, oder?
Brot, wie wir es, also im Prinzip gibt es Brot seit vielen Jahrtausenden.
Ja.
Und Hefe, die Bäckerhefe, wie wir sie heute kaufen, die gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert, aber im Prinzip ist Hefe überall. Also wenn ich einen Teig ansetze und stehen lasse, dann kommen da Hefen rein. Und insofern kann man auch ohne Bäckerhefe Brot backen, kein Problem. Ja, aber das ist ja nur ein Thema unter 19. Es geht dann weiter mit Themen wie hat man eigentlich die Menschen im Produktionsprozess gesehen, also die Bauern, die Müller und die Bäcker im 16., 17., 19. und 20. Jahrhundert. Und wie sehen wir sie heute? Es gibt das Thema Landschaft, denn Landschaft ist ja in den meisten Fällen Landwirtschaft. Und wer gestaltet die Landschaft? Das sind so Fragen, die uns auch beschäftigen. Also das Thema Brot oder das Thema Brot essen, Getreide anbauen, bedeutet eben, dass wir eine Landwirtschaft haben, so wie wir sie um uns herum sehen. Auch wenn die meisten Menschen das, was sie vielleicht als schön empfinden, gar nicht so richtig deuten können. Warum, was wächst da eigentlich? Warum wächst das da? So, was hat das mit uns zu tun? Und dann geht's weiter mit anderen Themen. Da kommen wir dann ins 19. Jahrhundert rein. Da beginnen wir mit dem Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien, der im 19. Jahrhundert, also 1815 ist er ausgebrochen, 1816, 17 weltweit, muss man sagen, für Wetterveränderungen gesorgt hat und das Jahr ohne Sommer verursacht hat. Also da war es hierzulande wahnsinnig kalt und nass im Frühjahr und im Sommer. Es gab eine miserable Ernte und es gab eben infolgedessen eine schreckliche Hungersnot. Menschen sind ausgewandert und wussten und haben alles hab und gut verkauft. Also das war ganz schlimm. Es gibt ganz viele Andenken an diese Zeit, die Menschen auch gemacht haben. Und dann hat das württembergische Königshaus, das nehmen wir jetzt als Beispiel für Regierungshandeln, darauf sehr intelligent reagiert, indem nämlich dann Modernisierungsmaßnahmen ergriffen worden sind, um die Landwirtschaft zu verbessern, um die Landwirte besser auszubilden, um Vorsorge über Sparkassen zum Beispiel zu treffen. Und im Übrigen hat man dann auch das Wetter zunehmend erforscht, denn Wetter und Landwirtschaft sind ja ganz eng miteinander verbunden. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass es nie mehr eine Hungersnot gab, der wir nicht mit technischen oder wissenschaftlichen Mitteln begegnen könnten. Und so weiter. Dann kommen wir zu Innovationen im 19. Jahrhundert. Man hat angefangen, Pflanzen zu erforschen. Was brauchen sie eigentlich? Wie wachsen sie eigentlich? Das wusste man ja alles nicht schon immer. Und welche Düngemittel kann man ihnen geben, damit sie besser wachsen, damit sie mehr Ertrag bringen? Das 19. Jahrhundert ist ja ein Jahrhundert, in dem sich wahnsinnig viel verändert hat. Da hat sich Gesellschaft komplett verändert. Es sind Massen von Menschen in die Städte gezogen, waren keine Selbstversorger mehr und haben in den Fabriken gearbeitet. Es gab ganz neue Möglichkeiten des Handels und Transportes durch die Eisenbahn. Und es gab aber eben auch die Erfordernis, sich anders zu ernähren. Denn wenn man nicht mehr selber seine Nahrung anbauen kann, dann muss man die kaufen. Also braucht man neue Lebensmittel. Und die wurden erzeugt und in Supermärkten oder in Lebensmittelläden verkauft. Und ja, da gibt es auch total spannende Firmengeschichten von kleinen Apothekern und kleinen Unternehmern, die letztlich Weltunternehmen aufgebaut haben, die heute jeder kennt. Wir kommen dann zu Themen wie Weltkarten, einfach der Blick von oben auf die Welt. Weltkarten erzählen uns ja wahnsinnig viel über die Welt, wie sie aussieht, darüber, wo was hergestellt wird. Wo was konsumiert wird, aber auch, wenn wir das Thema Ernährung etwas größer nehmen, welche Ressourcen werden dafür verwendet, welche Probleme werden auch dadurch verursacht, zum Beispiel Wasser, Stress oder Bodenknappheiten, Konkurrenzen. Und wir haben auch eine Karte, die zeigt, wo sind die Menschen eigentlich am glücklichsten.
Am glücklichsten? Wo sind sie denn am glücklichsten?
In Finnland sind sie besonders glücklich.
Ah ja.
Das ist sehr spannend. Dieser Glücksindex, der kommt eigentlich aus Bhutan. Mhm. Wo die Regierung gesagt hat, Bruttosozialprodukt und solche Dinge, das ist doch eigentlich gar nicht interessant, wie viel Geld die Leute in der Tasche haben oder so. Es geht auch darum, dass Menschen glücklich sind. Und das wollen wir messen. Und das ist für uns maßgeblich. Also das war tatsächlich der Initiator. Inzwischen gibt es eben diese Glückserhebungen auch, macht auch die UNO, ja, dass Menschen befragt werden. Wie glücklich schätzen sie sich selber ein?
Ist aber kein Zusammenhang im Sinne von gute Ernährung oder gutes
genau.
Brot? Genau,
also man kann solche Zusammenhänge natürlich konstruieren, man kann darüber diskutieren. Sicherlich spielen solche Dinge wie Ernährung, aber auch Wohlstand, aber natürlich, ganz wichtig, Frieden. Auch eine ganz große Rolle dafür, ob man sich glücklich fühlt. Und in den Ländern, wo zum Beispiel Krieg oder bewaffnete Konflikte herrschen, sind die Menschen unglücklicher, ist aber auch die Ernährungslage meistens prekär.
Ja, das heißt, gerade wahrscheinlich in afrikanischen oder Ländern mit viel Hunger ist der Index dann ganz besonders negativ oder schlecht ausgeprägt.
Nicht in jedem Land. Afrika ist ja ein Riesenkontinent mit sehr unterschiedlichen Ländern. Aber da gibt es einige wirklich unglückliche
Länder. Wie stehen wir mit unserem Land?
Wir stehen ganz gut da.
Ganz gut,
Ich glaube, wir können zufrieden sein,
Ja, also relativ weit oben dann auf dem Ranking.
Gut, und dann haben wir noch an weiteren Themen natürlich Utopien oder wie kann es eigentlich weitergehen mit Ernährung und anderen Fragen, die uns in dem Zusammenhang beschäftigen. Wo wollen wir hin? Welche Ziele haben wir vor Augen? Wie können wir tatsächlich 10 Milliarden Menschen künftig ernähren und gleichzeitig aber das nachhaltig und ressourcenschonend und klimaneutral möglichst tun? Was gibt es da für Ideen und Ansätze? Das letzte Thema auf dem zweiten Obergeschoss ist das Thema Hunger heute. Gibt es eben tatsächlich auch heute noch. Und das sind gar nicht so wenige Menschen, die davon betroffen sind, nämlich ungefähr oder sogar über 800 Millionen Menschen weltweit.
800 Millionen Menschen, das ist doch noch eine sehr, sehr große Zahl. Und Sie hatten einen Aspekt angesprochen, den ich vielleicht nochmal kurz ansprechen wollte. Das Thema, es gibt, glaube ich, ein Grundproblem. Es werden immer mehr Menschen. Es wollen immer mehr Menschen in einem relativen Wohlstand leben. Das heißt, die wollen alle gut ernährt sein, wollen alle irgendwo auch leben können. Das wird eben sicherlich eins der Probleme überhaupt auf der Erde und eben kann gerade der Faktor, wie halte ich dann eine immer größer werdende Weltbevölkerung, wie ernähre ich die Menschen, eben eines der wahrscheinlich ganz, ganz großen Probleme eben unserer Zeit.
Das ist eine der großen Herausforderungen. Ja. Es ist natürlich auch eine Frage der Perspektive. Ist das Problem, dass es so viele Menschen gibt, oder ist das Problem unser Verhältnis zu Wachstum und Konsum? Also das ist auch schon eine Frage, über die man ganz viel diskutieren kann.
Und im Zusammenhang mit dem, was Sie auch schon gesagt hatten, aktuelle Klimadiskussionen und alles, was so damit zu tun hat, natürlich auch ein Aspekt, den man da sicherlich streift, weil es letztlich um die Frage der Überlebensfähigkeit der Menschheit irgendwo geben soll, geht. Und insofern etwas, was auf jeden Fall auch ganz aktuell und irgendwo für jeden irgendwo relevant ist.
Ja, apropos aktuell, ich würde gerne noch erwähnen, dass wir im dritten Obergeschoss dann ab dem 4. 5. Juli eine Medieninstallation zeigen zu Themen der Welternährung. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, dass wir 8 große Monitore aufgestellt haben, Hochformatik, im Kreis, also wie ein Forum, wie eine Diskussion, als Bild einer Diskussion. Und auf diesen Bildschirmen sind eine Reihe von Experten, aber auch aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Landwirte, aber auch Wissenschaftler, Aktivisten und andere, die zu verschiedenen Themen Stellung beziehen. Das Ganze ist eingeteilt in Clips von jeweils ein paar Minuten, und in jedem Clip kommen mehrere Menschen zu Wort, sodass sich daraus wie eine Diskussion ergibt, und der Betrachter kann sich mitten reinstellen. Er steht also in der Diskussion. Alles, was die Experten sagen, ist absolut super verständlich für jeden. Also da braucht man überhaupt keine Vorbildung oder so. Und man bekommt auf eine sehr ernsthafte, aber niederschwellige Weise eben einiges Wesentliche von den aktuellen Diskussionen um diese Themen Ressourcen, Boden, Saatgut, Klima und andere mit.
Ja, Ich schlage vor, wir spielen nochmal einen Musiktitel und dann sprechen wir in 3,5 Minuten nochmal weiter und natürlich dann auch über alles, was so an Terminen noch bei Ihnen auf dem Kalender steht, wie die Öffnungszeiten sind und alles so, was noch wichtig ist. Wir spielen zunächst Moby und Porcelain und sind in 3,5 Minuten hier zurück bei der Plattform. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist die Frau Dr. Isabel Grischard, die Museumsdirektorin des Museum Brot und Kunst. Wir haben jetzt im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung, mit der großen, dem großen Event am 4. Juli bereits über die Umgestaltung des Museums gesprochen, was sich alles verändert hat. Ich glaube, im Wesentlichen haben wir den Faktor dann so beschrieben oder haben wir noch irgendwas offen, was in Bezug auf Neugestaltung, Umgestaltung noch relevant wäre, oder?
Ja. Ich würde ganz gerne noch einen Satz zur Kunst sagen. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen bisher. Wir haben über viele Themen gesprochen. Wir haben über die Welternährung gesprochen. Aber natürlich steht auch die Kunst ganz wesentlich mit im Zentrum. Und ich finde, sie ist jetzt wunderschön in Szene gesetzt. Wir haben eben in der Mitte der zwei Geschosse, erstes und zweites OG, jeweils Wände gebaut. Und da gibt es eben die Kunstwerke, die so ihre eigene Atmosphäre, ihre eigene Sphäre sich erschaffen. Und einige wirklich tolle Sachen sind die Büste de Femme, die Frauenbüste von Dalí. Das ist ein großartiges skulpturales Werk. Ganz toll ist auch Franz Franken, also ein wunderschönes Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben ein ganz tolles Stillleben. Ich liebe ja Stillleben von Stoßkopf mit einem Brot, das so duftig und knusprig aussieht. Das ist ganz toll. Aber wir haben auch zeitgenössische Kunstwerke, die jetzt ein bisschen stärker geworden sind in der neuen Präsentation. Videofilme von Jankowski. Das ist ganz witzig, so ein Video, wo der Künstler selber auf die Jagd geht, mit Pfeil und Bogen im Supermarkt sich ein Brot und ein Hühnchen schießt. Oder ein anderes Video von Rallo Meier. Das ist eine Auftragsarbeit, kann man sagen, hat Rallo Meier für uns jetzt neu produziert. Eine Collage aus Science-Fiction-Filmen. Und zwar geht es um ganz viele Schnipsel, in denen das Thema Ernährung eine Rolle spielt. Und es ist sehr spannend zu sehen, ist auch toll kollagiert, welche Vorstellungen es in Science-Fiction-Filmen eben zur Zukunft der Ernährung gibt und gab. Einige dieser Filme sind ja auch schon Geschichte. Und ich glaube, es ist ein herrlicher Stoff, um da weiter zu denken und zu diskutieren und zu fantasieren, wie kann es eigentlich in Zukunft weitergehen. Ja, jetzt aber zum 4. Juli. Am 4. Juli machen wir wieder auf. Um 18 Uhr ist die Wieder- und Neueröffnung des Museums Brot und Kunst. Alle diejenigen, die keine Einladung erhalten haben sollten, sind trotzdem willkommen. Wir würden einfach nur bitten um eine kurze E-Mail oder einen Anruf, damit wir so ein bisschen wissen, wie viele Gäste wir erwarten können. Dann geht es weiter. Am 5. und 6. ist ganz normal geöffnet. Am Sonntag, den 7. Juli, ist unser Besuchertag. Man könnte auch sagen Tag der offenen Tür. Also das heißt, da können alle bei freiem Eintritt das Museum für sich entdecken und erobern. Da gibt es eine Reihe von Aktionen, vor allem Kurzführungen zu verschiedenen Themen, sodass man wirklich eintauchen kann in die neue Dauerausstellung. Es gibt auch Aktionen für Kinder speziell, also sodass sich die ganze Familie willkommen fühlen kann. Was wir neu haben, ist ein langer Mittwoch. Wir haben künftig mittwochs bis 19 Uhr geöffnet, dafür montags nur noch bis 15 Uhr, aber immerhin, wir haben Montag offen. Und was wir auch weiterführen möchten, wir hatten das in den letzten Monaten im letzten Jahr mal ausprobiert, ist der erste Freitag im Monat eintrittfrei. Also ein besonderes Angebot für diejenigen, die ein bisschen auf das Geld gucken möchten. Mhm. Jeder erste Freitag im Monat ist frei. Mhm. So, und dann zu den weiteren Angeboten, da möchte ich gern noch erwähnen, den Freitag, den 12. Juli, da haben wir eine besondere Performance, nämlich die Klimaanlage live. Klimaanlage, das ist ein Titel einer Soundinstallation und ist entwickelt worden von einem Klangkünstler, Werner C., in Kooperation mit Klimaforschern, also verschiedenen Wissenschaftlern, die beteiligt waren, und dem Deutschlandfunk Kultur. Und es ging darum, das war die Aufgabe, wie kann man eigentlich Klimawandel hörbar machen? Und Werner C. macht das, und das Ganze ist aber nicht einfach eine Aufnahme, die vom Band kommt, sondern es wird live performt. Und das ist am 12. Juli. Dazu wird noch ein Klimawissenschaftler kommen, Roland Roth, der Leiter und auch Gründer der Wetterwarte in Bad Schussenried. Er spricht noch, gibt einen kurzen Input über das Thema Klimawandel und wie können wir, aufgrund welcher Daten können wir eigentlich über Klimawandel sprechen? Wie wird das gemessen? Was haben wir da wirklich an Hard Facts, Grundlagen, die dann irgendwie vertont werden?
Am 12. ist das.
Genau, das ist am 12.
Vielleicht ließe sich ja da sogar vor eine Plattform draus machen, wenn Sie gerade das sagen, mit einem spannenden Gast. Das kommt mir so gerade spontan. Können wir vielleicht nach der Sendung mal noch überlegen?
Ja, ist eine super Idee. Gut.
Fände ich nämlich vom Thema hochinteressant und könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch einen höheren Kreis und einen größeren Kreis doch interessieren würde.
Ja, also ich fände es toll und ich glaube, das ist wirklich eine ganz spannende Veranstaltung, weil es ist natürlich auch ein großer Aufwand im Vorfeld nötig gewesen. Wir sind auch ganz glücklich, dass wir die Klimaanlage bei uns spielen dürfen. Die ist dann auch noch den ganzen Juli über zu hören bei uns, aber eben nicht mehr performt. Ja. Gut, außerdem möchte ich gerne noch hinweisen auf unseren neuen Medienguide. Medienguide, also Audioguide und ein bisschen mehr ist das, also hauptsächlich natürlich Audio, aber man hat ein paar Bilder noch zusätzlich. Und dieser Medienguide wird als App produziert. Das heißt, kann man sich künftig auch runterladen auf sein Smartphone und sich zum Beispiel im Vorfeld das schon mal anschauen, ein bisschen reinhören oder dann eben im Museum. Man muss es sich aber nicht runterladen. Man kann das Ganze mit den Geräten auch bei uns an der Kasse bekommen. Kostet nichts, ist also freies Angebot. Und ich glaube, dass das eine ganz spannende Sache ist, denn wir haben gerade zu unseren 19 Themen kleine Hörspiele konzipiert. Also das ist nicht einfach nur jemand, der was erzählt, sondern es sind verschiedene Stimmen. Es ist auch mit Klängen und Musik komponiert. Verantwortliche Autoren des Medienguides sind eine Schauspielerin, Eva Löbau. Manche kennen ihn aus dem Tatort Schwarzwald, das ist die Kommissarin. Und Nico Schabel, ein Musiker aus München von der Express Brass Band. Ja, das ist, glaube ich, eine Bereicherung, da auch mal mit dem Medienguide durch die Ausstellung zu gehen. Und es ist ganz einfach niederschwellig. Man braucht nichts zu lesen, wenn man das anstrengend findet und hat trotzdem ganz viel Input.
Hört sich sehr spannend und interessant an. Vielleicht ein Punkt, der mich noch interessiert. Schulklassen können bei Ihnen wahrscheinlich auch vorbeischauen, bekommen dann wahrscheinlich auch irgendwie entweder noch so eine pädagogische Betreuung, Führung oder vielleicht geht das ja auch mit den Medien, mit den Guides, mit den Apps oder wie ist das?
Ja, wir werden, der wird nicht fertig zur Eröffnung, aber dann ab September werden wir auch einen Kinderguide haben.
Ah ja.
Und der wird auch wie eine Schnitzeljagd funktionieren. Also es ist was Spielerisches, informativ und spielerisch und der soll auch einfach ganz viel Spaß machen. Schulklassen haben wir in der Vergangenheit auch relativ häufig im Museum gehabt und wir freuen uns natürlich über jede Schulklasse, die ins Haus kommt. Ich glaube, das Thema ist super prädestiniert auch für Familien und Klassen und Schulklassen, denn man hat immer diesen ganz niederschwelligen Alltagseinstieg, Brot dazu. Das kennt jeder, dazu kann jeder was sagen. Jeder ist irgendwie Experte auch für Brot. Und vom Brot aus kommen wir zu unglaublich vielen Themen, die uns als Gesellschaft insgesamt interessieren und beschäftigen. Und das ist auch was Besonderes bei uns im Museum. Deshalb hoffe ich, dass viele, viele Schulklassen kommen. Wir bemühen uns auch aktiv um Kooperationen, weil ich es immer ganz toll finde, wenn so eine Schulklasse nicht nur einmal kommt, sondern wenn man das Vorbereiten, Nachbereiten kommt, kann oder mal ein größeres Projekt machen kann. Das ist ein Riesengewinn für die Kinder, weil sie dann quasi ein bisschen heimisch im Museum werden und sich da dann auskennen und ganz ein neues Potenzial auch für sich erschließen können.
Gibt es denn dann für die absehbare Zeit schon irgendwo in Bezug auf Sonderausstellungen irgendwo Ideen, Pläne? Ist da auch, ich weiß, Sie haben ja sonst immer so alle halbe Jahre irgendwie speziell was gemacht oder ist das jetzt erst einmal noch ein bisschen hinten an, weil Sie jetzt erstmal alles Neue gemacht haben? Oder ist da schon was in Arbeit?
Ja, natürlich. Natürlich müssen, oder ist ja klar, wir wollen weiter Sonderausstellungen zeigen. Ja. Wir haben bisher ja 3 bis 4 Sonderausstellungen pro Jahr gezeigt. Mhm. Werden wir auch künftig machen. Und die nächste Ausstellung zeigen wir ab dem 6. September. Und zwar Fotografien von Steve McCurry. Food Selection heißt die Ausstellung. Und Steve McCurry ist berühmt geworden mit einem Foto eines afghanischen Mädchens. Und dieses Mädchen hat so wahnsinnig grüne Augen. Also ganz, ganz faszinierend. Damit ist er berühmt geworden. Und er hat einfach tolle Fotos gemacht, wo auch das Thema Menschen mit Nahrungsmittel einmal rund um die Welt in verschiedenen Atmosphären in Bilder übersetzt ist. Jedes Foto ist wie ein Gemälde, unheimlich dicht, unheimlich reich. Man könnte zu jedem Geschichten erzählen. Also wir freuen uns, dass wir diese Ausstellung zeigen können, dann ab dem 6.9. Mhm. Ansonsten das Jahresprogramm werden wir zur Eröffnung fertig gedruckt haben und dann kann man alle weiteren Aktivitäten lesen oder natürlich auch auf unserer Website. Mhm. Wir bieten natürlich auch weiterhin eine Reihe von Veranstaltungen und Führungen an.
Ansonsten einfach auf der Webseite schauen oder wenn es gegebenenfalls Neues gibt, dann kommen Sie einfach wieder zu uns und dann sprechen wir wieder über alles, was bei Ihnen aktuell sich tut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Greschardt, dass Sie da waren. Das war heute unsere Plattform zum Thema Museum Brot und Kunst. Mein Name ist Michael Trost. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag und wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.